Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Unser Thema heute: Ex-In-Genesungsbegleitung als Teil der Therapie, Teil 2. Seine Basis ist die Erfahrung. Die Erfahrung eines Betroffenen, der psychische Krisen durchlebt hat und diese persönlichen Erfahrungen nutzen kann, um andere Menschen in ähnlichen Situationen zu verstehen und zu unterstützen. Roman Gier ist Ex-In-Genesungsbegleiter und hilft Menschen in psychischen Krisen. Ein nicht immer einfacher Weg für die Patienten, aber auch nicht für die Genesungsbegleiter. Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter dauert etwa ein Jahr. Die Teilnehmer setzen sich intensiv mit der eigenen Genesungsgeschichte auseinander und lernen Methoden, wie sie ihre eigenen Erfahrungen teilen und für andere Betroffene hilfreich nutzen können. Über die Ausbildung, die Erfahrung und den Alltag als Genesungsbegleiter sprechen wir heute. Mein Name ist Christiane Hartung-Kolbaum und ich spreche mit Roman Gier, Ex-In-Genesungsbegleiter am Ameos Klinikum Bremen. Herzlich willkommen, Herr Gier.
Ja, hallo.
Herr Gier, was war für Sie der Auslöser, Ex-In-Genesungsbegleiter zu werden? Gab es da so eine Initialzündung? Wie ist das zustande gekommen?
Also das ist eine etwas längere Geschichte. Also ich spule etwas in die Vergangenheit zurück. Und zwar in das Jahr 2009, da hatte ich gerade mein Studium der Kunsttherapie abgeschlossen und habe dann ein paar Jahre als Kunsttherapeut in verschiedenen kunsttherapeutischen Projekten gearbeitet, unter anderem in der Justizvollzugsanstalt in Vechta, also im Männerknast. Das war so etwa 2011. Und dort habe ich dann mit Inhaftierten zum Beispiel Graffiti und Collagen gemacht, solche Geschichten. Und 2014 kam dann meine Krise und die Diagnose lautete damals Herzphobie. Also ich hatte Angst um mein Herz. Also entweder, dass es zu schnell schlagen würde, es aus dem Rhythmus kommen oder es ganz aufhören würde zu schlagen. Und die Angst war sehr, sehr groß, sogar so groß, dass ich mich nicht mehr aus dem Haus getraut habe. Und so beschloss ich dann, in die Ameos-Klinik zu gehen. Und dort wurde mir auch geholfen, also mit vielen verschiedenen Therapiemöglichkeiten, Gesprächstherapie, Kunsttherapie, PMR, also progressive Muskelrelaxation und vieles andere auch. Und dann ging es halt darum, wieder neu ins Berufsleben einzusteigen. Und da habe ich dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in der Tagesstätte West in Walle, auch unter dem Namen bekannt Café Klatsch. Und das ist halt eine Tagesstätte für Menschen mit seelischen Krisen. Und jetzt komme ich zu der Frage erst. Und dort hörte ich dann zum ersten Mal von dem Genesungsbegleiterkonzept und der Ex-In-Ausbildung. Und da, ja.
Wie war das für Sie während Ihrer Erkrankung? Hatten Sie da jemanden, der Ihnen auch mit seinen Erfahrungen zur Seite stand, also außerhalb des Teams der Therapeuten?
In dieser Art, in dieser Form nicht, wie ich das jetzt als Genesungsbegleiter kenne, war so, dass ich aber viel Kontakt hatte natürlich mit den Mitpatienten. Und das waren dann in Anführungsstrichen meine Genesungsbegleiter zu der Zeit. Und man tauscht sich ja auch viel aus und man merkt, man ist nicht ganz allein mit seiner Erfahrung, mit seinen Problemen. Es gibt Menschen, die ähnliche Probleme haben. Und die ähnliche Ängste haben auch. Und das hat mir schon sehr gut geholfen.
Wie haben Sie dann die Ausbildung erlebt? Was gehört dazu? Ist es so, dass man sich da auch mit seiner eigenen Geschichte nochmal auseinandersetzt? Was beinhaltet diese Ausbildung?
Also sie beinhaltet auf jeden Fall ganz viel, dass man sich mit sich selber mit seiner Krisengeschichte nochmal auseinandersetzt. Also dass man das reflektiert. Aber auch, dass man das so aufbereitet, dass man halt die Aspekte daraus filtert, die einem geholfen haben und die anderen vielleicht auch helfen könnten. Also, dass man dann auch das weitergibt, was nützlich war oder nützlich ist und was das Positive an der ganzen Geschichte eigentlich ist. Ja, also man teilt halt sein Erfahrungswissen.
Wenn ich mir das so vorstelle, diese Ausbildung, die setzt doch bestimmt auch so eine Art Stärke voraus. Also gerade wenn man sich nochmal mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen muss, dass man so eine gewisse, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Standhaftigkeit haben muss, um das auch auszuhalten, um das durchzuziehen.
Das stimmt, ja. Also man braucht eine gewisse Stabilität. Also wenn ich das aber auch vergleiche, also während ich in der Krise war, da war ich sehr instabil und also der Auslöser war ja auch, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt stabil und ich kann jetzt so eine Ausbildung machen. Und also es gehört schon ein bisschen dazu, aber also es war jetzt auch so teilweise in der Ausbildung, einige das dann doch nicht konnten, die haben das dann abgebrochen. Und ja, es gehört schon eine gewisse Stabilität dazu, das stimmt.
Was bewirkt diese Genesungsbegleitung so aus Ihrer Sicht? Wir haben ja auch schon mit Professor Gonter über die medizinische Sichtweise der Genesungsbegleitung gesprochen. Aber aus Ihrer Sicht einerseits der Erfahrene, der eben auch erfahren hat, wie es ist, so eine Erkrankung zu haben, instabil auch zu werden. Wie ist so für Sie der Effekt, also das, was Sie auch erleben im Umgang mit anderen, mit Patienten? Können Sie uns das so ein bisschen vielleicht mal schildern?
Ja, also der Effekt ist auf jeden Fall, dass die Patienten sich auf andere Weise verstanden fühlen und dass sie merken, da ist jemand, der hat genau, also was heißt nicht genau das Gleiche, aber der war auch in einer sehr schweren Krise und hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen. Und das vermittelt natürlich so ein bisschen Hoffnung, dass er merkt, okay, wenn er das geschafft hat, dann könnte ich das vielleicht auch schaffen oder es ist generell machbar.
Ist das auch ein bisschen Druck für Sie? Sie sagen gerade, Sie geben ja auch in gewisser Weise Hoffnung anderen Patienten, dass da so ein Druck entsteht, auch bei Ihnen vielleicht immer wieder auch Hoffnung geben zu müssen?
Ja, also das ist quasi meine tägliche Aufgabe, Hoffnung zu geben und auch Leuten Hoffnung zu geben, die ja quasi alle Hoffnung aufgegeben haben. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das ist nicht einfach. Aber wenn es dann klappt, ist es natürlich auch sehr schön und dann sind die Patienten auch sehr dankbar.
Wie gehen Sie dann so am Ende des Tages damit um? Haben Sie im Team dann die Möglichkeit, sich auszutauschen, ihre Erfahrungen, die sie tagsüber oder ihre Erlebnisse, die sie tagsüber gehabt haben, mit den Patientinnen und Patienten weiterzugeben, dass man sich da austauscht oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also diese Austauschmöglichkeit ist auf jeden Fall da, eigentlich jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag. Also da kann ich mich den Mitkollegen ganz gut mitteilen. Und das dann auch besprechen. Und das wird ja auch verlangt, dass wir dann auch, also dass ich dann als Genesungsbegleiter auch halt meinen Beitrag leiste, auch in der Teamrunde, dass ich dann erzähle, was ich mit den Patienten erlebt habe, wie ich die Patienten sehe. Und da ist viel Austausch. Also mir reicht es auf jeden Fall.
Können Sie am Ende des Tages abschalten oder nehmen Sie es auch mit nach Hause?
Ja, manchmal nehme ich was mit nach Hause. Es sind ja schon sehr schwere Geschichten, die schwer zu verdauen sind teilweise. Und da spukt dann doch einiges im Kopf dann noch rum. Und ja, da muss ich halt immer wieder mich abgrenzen und gucken, wo meine Grenze ist. Und ja, aber ich komme da eigentlich ganz gut mit zurecht, würde ich sagen. Also wenn es ein Problem sein sollte, dann hätte ich den Job schon längst quittiert.
Wie muss man sich so die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zuteilung vorstellen? Können Sie sich einen Patienten, eine Patientin aussuchen? Kommen die zu Ihnen? Sagen die, also jetzt den Herrn Gier finde ich gut, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten, das soll mein Genesungsbegleiter werden? Oder wie funktioniert das?
Also das ist ganz simpel. Ich hänge einfach eine Liste aus, wo sich die Patienten für ein Gespräch eintragen können. Und ja, dann machen die das und dann lernen die mich kennen sozusagen. Und aber es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ich, also ich biete ja auch noch Gesprächsgruppen an und da hänge ich auch eine Liste aus und da tragen die sich dann auch ein. Und die wissen dann erst gar nicht, wer das macht, wer das ist, kommen dann da einfach hin und dann stelle ich mich da vor und dann ergibt sich dann auch alles Weitere. Dann tragen sie sich dann vielleicht auch in eine Liste ein fürs Gespräch. Ja, oder manchmal bin ich dann auch im Speiseraum, sitze dort und bin halt verfügbar. Also das heißt, man kann Kontakt zu mir aufnehmen. Und manchmal sprechen die mich dann auch einfach an und dann entsteht ein Gespräch. Also manchmal ganz spontan sogar.
Es ist so, dass man ja jeden Patienten, jede Patientin dann auch begleiten kann? Oder ist da auch Voraussetzung, dass die Chemie stimmt? Oder ist das eher so auf neutraler Basis? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also ich würde sagen, wenn die Chemie stimmt, dann ergeben sich weitere Gespräche. Und wenn sich beim ersten Gespräch keine günstige Chemiekonstellation einstellt, dann tragen die sich halt auch einfach nicht mehr ein fürs Gespräch. Ne? Also, aber meistens ist es so, wenn sie dann das erste Gespräch bei mir gehabt haben, dass sie dann wiederkommen und gerne mit mir wieder reden.
Das hört sich doch gut an und ist auch ein positives Feedback dann auch für Sie.
Ja, genau.
Wie viele Ex-Ingenesungsbegleiter sind Sie vor Ort oder gibt es vielleicht auch ja überregional zusammentreffende Ex-Ingenesungsbegleiter?
Also im Moment ist das ein bisschen rar. Also wir waren mal so 3 bis 4 Genesungsbegleiter. Jetzt sind wir nur noch 2 in der Klinik und wir hatten auch immer sonst so Supervisionstreffen. Und das ist im Moment ein bisschen eingeschlafen. Also es könnte mal wieder ein bisschen belebt werden und es könnten gerne auch mehr Genesungsbegleiter in die Klinik kommen.
Das heißt, hier an dieser Stelle auch der Aufruf, wer Lust und Interesse hat, Ex-Ingenesungsbegleiter oder Begleiterin zu werden, kann sich dann gerne in der Ameos-Klinik melden. Das habe ich jetzt richtig verstanden.
Ja, ich denke schon, ja.
Wie sind denn so die Erfahrungen bei Ihnen in der Klinik? Wir haben ja auch von Professor Gonter im ersten Teil des Podcasts Ex-Ingenesungsbegleitung als Teil der Therapie ein bisschen was darüber gehört, aber vielleicht aus Ihrer Sicht als Ex-Ingenesungsbegleiter, gibt es auch Nachteile oder Kritik, was man verbessern könnte, vielleicht auch an der Ausbildung als Ex-Ingenesungsbegleiter? Das ist ja ein europaweites Modell. Gibt es da vielleicht irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, da sehe ich Verbesserungsbedarf oder ist alles wirklich super?
Also Verbesserungspunkte gibt es bestimmt, aber ich habe da jetzt eigentlich nichts bewusst festgestellt. Also ich habe mich da jetzt gar nicht so mit den Kritikpunkten auseinandergesetzt. Also ich fand die Ausbildung ganz gut. Die Sache ist vielleicht, also es war ja immer so, dass wir einen Block hatten, einmal im Monat. Das waren dann so 3 Tage hintereinander und dann noch ein Tag Portfoliogruppe und ein Tag Supervisionsgruppe. Und das waren dann so 5 Termine im Monat. Also das war ein bisschen wenig. Also in der Ausbildung könnte man vielleicht Frequenz von Tagen, von Ausbildungstagen vielleicht erhöhen. Also dass man mehr Tage hat, in denen man ausgebildet wird. Also das wäre vielleicht noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ist bei den neuen Kursen. Also ich habe ja meine Ausbildung oder so meinen Ex-In-Kurs 2016 gemacht. Seitdem hat sich auch schon wieder ein bisschen was verändert. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Kurse jetzt aktuell aussehen. Da müsste ich mal vielleicht nochmal nachfragen, wie das so ist. Ja, aber ansonsten wird das Konzept auch in der Klinik positiv angenommen. Die Patienten sind sehr dankbar. Also ich hatte anfangs vielleicht so den Verdacht oder die Befürchtung, dass meine Arbeit als Konkurrenz gesehen werden könnte zu den anderen Berufsgruppen, also zum Beispiel zu der Pflege. Aber dann hat sich dann ganz schnell herausgestellt, dass es das, was ich anbiete, eigentlich nur eine zusätzliche Perspektive ist oder ein zusätzliches Angebot, was quasi als Ergänzung dazukommt.
Ist das auch so eine Art, ja, Unterstützung für die medizinische Seite, für die Therapeuten, dass sie so ein bisschen vielleicht auch als Übersetzer fungieren, jemand, der die Patienten versteht und das übersetzen kann, wie die sich fühlen, was vielleicht in denen vorgeht? Kann man das auch so formulieren?
Das kann man durchaus so formulieren. Also die Perspektive, die ich habe, ist im Grunde eine doppelte Perspektive. Also ich habe sowohl die Perspektive des Patienten, also man könnte sagen, der Patient sitzt dann mit im Team. Also ich bin da sehr auf der Seite des Patienten und bin da auch so ein bisschen so eine Art Anwalt. Also ich versuche den auch ein bisschen zu verteidigen und das aus meiner Perspektive halt so darzustellen. Und das gibt natürlich nochmal so einen ganz anderen Blick auf den Patienten. Und das kann sehr hilfreich sein. Also das ist dann auch so eine Übersetzung, also dass man dann halt den Patienten ja mit dabei hat. Also dass das nicht so abstrakt ist.
Was ist für Sie die größte Herausforderung bei Ihrer Arbeit?
Also die größte Herausforderung sind natürlich die Patienten. Das ist irgendwie ganz klar, würde ich sagen. Und das sind dann Patienten, die sagen, ich habe schon alles ausprobiert, ich habe, also bei mir hilft gar nichts mehr, ich ja, bin eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Solche Patienten sind eine große Herausforderung, aber das ist die Herausforderung für alle, die hier arbeiten sozusagen. Aber das ist ja oft ganz schön harter Brocken.
Also die Herausforderung, Hoffnung zu geben, wenn jemand sagt, ich habe gar keine Hoffnung mehr.
Und manchmal ist es aber auch gar nicht so schwer, diese Hoffnung zu geben, weil man ist ja ein lebendes Beispiel. Man sagt hier, schau mich an, ich habe das auch durchgelebt und habe es irgendwie überwunden oder bin da rausgekommen und habe auch gedacht, es ist auswegslos, ich komme da nie wieder raus und habe da auch gar keine Hoffnung gesehen selber. Aber ich wurde überrascht und bin dann doch da wieder rausgekommen. Und allein diese Tatsache, das kann ja schon Hoffnung vermitteln.
Was bedeutet denn die Arbeit für Sie persönlich und vielleicht auch für Ihre Erkrankung? Haben Sie heute einen anderen Blick auf die Zeit, als Sie in der Krise waren?
Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit spielt ja auch eine wichtige Rolle. Das ist jetzt schon länger, liegt jetzt schon länger zurück. Und ich habe auch oft immer wieder von meiner Krise erzählt. Und man gewöhnt sich so ein bisschen an diese Erzählung und das nutzt sich dann auch so ein bisschen ab. Und es wird dann halt so zu einer Erzählung, die sich so ein bisschen wiederholt. Und es wird dann alles so ein bisschen fremd für einen selber. Und weil es halt auch nicht mehr so aktuell ist. Nicht? Und dennoch ist es halt auch fast eine tägliche Auseinandersetzung mit dieser Zeit, die ich erlebt habe. Und auch eine Reflexion. Und da muss ich dann halt auch immer wieder gucken, dass ich dann auch so ein bisschen Distanz gewinne, auch wieder zu meiner eigenen Geschichte. Also dass es dann nicht nur noch um meine Geschichte geht, sondern dass halt auch die Patientengeschichte ja auch im Grunde viel mehr im Vordergrund steht.
Sie haben gerade gesagt, Ihre Geschichte ist dann teilweise auch ein bisschen fremd für Sie mittlerweile. Gibt es da vielleicht auch Punkte, wo Sie sagen, das kann ich gar nicht mehr nachvollziehen, das könnte mir heute nicht mehr passieren?
Also passieren könnte das alles wieder, das würde ich gar nicht in Frage stellen. Aber ja, das Empfinden, das ist natürlich jetzt ein anderes und sich da wieder dran zu erinnern, wie es jetzt wirklich war, das ist schon schwierig.
Was würden Sie Menschen, die sich jetzt gerade in einer Krise befinden, mitgeben oder sagen, damit die wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen?
Also es kommt ganz auf den Menschen an und auf die Art der Krise. Also generell kann man natürlich auch etwas sagen. Man kann sagen, das ist, also ich sage dann halt meistens, also ich kenne das und ich war auch in dieser Phase und habe auch gedacht, es wird niemals besser, wie soll ich da jemals rauskommen? Und aber es ist doch anders geworden und es ist doch besser geworden. Also Hoffnung lohnt sich, auch wenn es gerade nicht so aussieht.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Hoffnung gibt es und es gibt eben auch Hilfe. Ich sage vielen Dank, Herr Gier, für das offene Gespräch. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Das war Armeos mittendrin, füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.